Mitarbeitende merken das sofort, ob sie wirklich gestalten können oder ob es am Ende doch nur entweder ein Lippenbekenntnis ist oder eigentlich ein Informationsmeeting. Also ganz oft wird der Begriff Workshop für eine Info- und Sendeveranstaltung verwendet, wo es eigentlich gar nicht um Einbindung geht. Das ist schon mal der erste Fehler, der aus meiner Sicht gemacht wird. Und der zweite große Fehler ist, dass oft die Verantwortung abgegeben wird an Facilitator, Change Agents, externe Berater, also HR-Verantwortliche in verschiedenen Positionen und eben aber nicht an die Führungskräfte aus den Fachbereichen.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Auftaktfolge mit den HR-Rookies von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personal-Podcast. Heute überraschend, kleiner Scherz, heute wie immer am Mikrofon die fantastische Annika aus Hamburg und ich aus Berlin, Anjali. Herzlich willkommen, Annika.
Hallo, liebe Anjali. Ich freue mich sehr auf die nächste Auftaktfolge.
Wir machen nur noch Auftaktfolgen. Wir beantworten nur noch Fragen.
Wir machen nur noch Auftaktfolgen. Nein, aber warum ich mich darüber freue, ist, ich finde, wir haben echt so coole Fragen aus der Community wieder bekommen. Was mich daran total freut, ist, dass man einfach sieht, wie viele Menschen sich Gedanken machen und wirklich Gedanken machen, wie man bessere HR-Arbeit machen kann.
Ja, und einmal Shoutout an die HR-Rookies, weil ich finde, man merkt auch, die Fragen sind so gut, dass man schon merkt, das ist ein sehr gutes Netzwerk. Deswegen schöne Grüße an euch, vielen Dank für die Fragen. Und in der ersten Folge haben wir uns ganz allgemein über L&D unterhalten und welche Herausforderungen es da gibt. In der letzten Folge ging es um das Thema Kompetenzmodell und Performance Management. Also wenn ihr jetzt gerade erst einsteigt mit der neuen Staffel, hört doch die beiden Folgen auch nochmal. Und heute reden wir über den, ich würde mal sagen, kniffligsten Teil mit, weil heute geht es um Orga-Design und Restructuring. Orga-Design im People-Bereich. Und wie immer, liebe Annika, haben uns die Rookies am Ende noch wieder eine persönliche Frage gestellt.
Oh, da bin ich sehr gespannt drauf. Als würde ich die nicht schon kennen.
Aha. Das machen wir alles spontan hier. Gar keine Vorbereitung, auch die Sprachis.
Wir haben uns die ganz einfachen Fragen für die letzte Folge aufgehoben, also für unsere letzte Auftaktfolge. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein, oder?
Let's go.
Woran erkennt man, dass ein Redesign der Organisation wirklich nötig ist?
Bevor wir in die Nachricht von Maria reinhören, einmal ganz kurz. Maria arbeitet seit mehr als 10 Jahren als Beraterin und Coachin mit den Schwerpunkten agile Transformation, Kultur, Wandel, Führung und Kommunikation. Das bedeutet, wenn jemand weiß, woran man erkennt, wann ein Redesign der Orga wirklich nötig ist, ist es Maria. Bühne frei.
Woran merkt man eigentlich, dass eine Organisation ein echtes Redesign braucht? Also nicht nur ein bisschen Feinschliff, sondern wirklich eine strukturelle Neuausrichtung. Das ist eine Frage, die mir in meinem Beratungsalltag immer wieder begegnet. Und die Annahmen schwinken zwischen, naja, wenn es nicht mehr läuft oder naja, wenn der Chef im Manager-Magazin einen neuen Artikel gelesen hat. Aber so einfach ist es nicht. Im Kern gibt es 3 Signale, die aus meiner Sicht ein echtes Redesign notwendig machen. Erste ist, die Spannung steigt und lässt sich nicht mehr lokal lösen. In der systemischen Organisationsberatung schauen wir immer auf Spannungen. Jede Organisation lebt von Spannung und das ist grundsätzlich normal, denn Organisationen versuchen das völlig Wahnsinnige, nämlich ihr Bestehen in einer sich ständig verändernden Welt zu sichern. Aber wenn diese Spannungen nicht mehr produktiv sind, sondern ständig Blockaden erzeugen, dann ist das ein Hinweis. Zum Beispiel, mehrere Bereiche schieben sich gegenseitig Arbeit zu und kommen einfach nicht mehr in einen gemeinsamen Fluss. Dann sind es Muster, die sich nicht mehr über kleine Absprachen lösen lassen. Zweitens, Entscheidungen bleiben stecken. In kollegial geführten Organisationen ist es ein gutes Zeichen für Gesundheit, dass Entscheidungen dort fallen, wo die Kompetenz liegt. Wenn aber immer mehr Entscheidungen hängen bleiben, weil niemand weiß, wer zuständig ist oder weil die Führungsebene ständig überlastet ist, dann zeigt sich, die Entscheidungsarchitektur passt nicht mehr. Das ist ein klassisches Symptom für Redesign-Bedarf. Drittens, der Wertfluss stoppt. Organisationen existieren ja, um Wert zu erzeugen. Für Kundinnen, für die Gesellschaft und für die eigene Mitarbeiterschaft. Wenn dieser Wertfluss behindert ist, weil Strukturen kompliziert, Prozesse veraltet oder Schnittstellen unklar sind, dann ist es kein individuelles Problem mehr, sondern ein strukturelles. Da genau setzt ein Redesign an. Wichtig ist aber, es muss nicht immer gleich das große Redesign sein. Gerade in einer komplexen Welt sind kleine inkrementelle Veränderungen oft viel wirksamer. Ein Team verändert seine Meetingstruktur, eine Schnittstelle wird neu definiert, ein Entscheidungsprozess wird entlastet und schon kann sich die Dynamik im Gesamtsystem verbessern. Viele kleine Schritte halten die Organisation anpassungsfähig, ohne dass man ständig die ganze Architektur umbauen muss. Das heißt also, man erkennt die Notwendigkeit eines Redesigns nicht daran, dass einzelne Menschen unzufrieden sind, denn das ist normal und kommt immer wieder mal vor, sondern daran, dass das System in seinen Grundfunktionen nicht mehr flüssig läuft. Spannungen sich nicht mehr lösen, Entscheidungen klemmen, der Wertfluss stockt. Und dann lohnt es sich wirklich hinzuschauen, manchmal mit einem großen Redesign, aber oft auch mit kleinen gezielten Veränderungen, die in Summe die Organisation zukunftsfähig machen.
Und, habe ich zu viel versprochen, zu sagen, wir haben eigentlich immer drei Symptome, egal auf welcher Größe, finde ich total gut, weil ganz ehrlich, dieses Thema mit, wenn Entscheidungen stecken bleiben, Annika, das kennen wir doch alle. Also ich habe da vorher noch nie so konkret drüber nachgedacht, aber eigentlich ist es, finde ich, so eine gute Beschreibung, weil du weißt dann immer, ach, jetzt dauert's wieder und Bottleneck. Und das fand ich eigentlich einen sehr guten Hinweis, einfach mal zu sagen, wenn du das merkst, dass es nicht mehr flutscht, hat sie natürlich besser gesagt, ist es meistens ein gutes Zeichen.
Total. Ich finde, das Thema Entscheidungen stecken bleiben ist ein sehr gutes. Ich kenne es. Bei mir sage ich immer, wenn ich merke, dass irgendwelche Themen, die eigentlich nicht bei mir liegen oder bei meinen Directs liegen, immer wieder wie so ein Bumerang an die zurückkommen, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es irgendwie unintuitiv, unorganisch aufgestellt ist. Ich finde aber dieses Thema, wenn Entscheidungen stecken bleiben, einfach ein echt guter Indikator so. Und das kann ja auch in einzelnen Divisionen oder in einzelnen Teams sein, weil wir redesignen Organisationen ja nicht, um jetzt kurz im NRW-Sprech zu bleiben, aus Jux und Dollerei oder für alle Menschen, die nicht aus NRW kommen, wir redesignen Organisationen jetzt nicht aus Spaß, sondern immer, weil wir eine Änderung hervorrufen möchten im Verhalten, in der Abstimmung, in der Geschwindigkeit, in der Effizienz, was auch immer. Und ich finde dieses Entscheidungsthema einen richtig guten Indikator. Und das merkt man auch echt nochmal schneller, als wenn man dann irgendwann retrospektiv sagt, ich mache einen Benchmarking und sehe, ich habe ja total hohe Kosten, weil ich zu viel Führungspersonal oder so in der Division habe. Das ist ja relativ niedrigschwellig zu erkennen. Von daher gefällt mir sehr gut.
Da hat sie mir die rheinische Überleitung praktisch vor die Füße gelegt. Der Rheinländer sagt ja auch, es hätte noch immer J gegangen, was ja bedeutet, es ist noch immer gut gegangen. Das wiederum wollen wir gerade nicht fühlen, wenn wir Transformationen haben und haben deswegen gefragt, beziehungsweise und deswegen beantworten wir gerne die Frage, welche typischen Fehler seht ihr bei Transformationen immer wieder? Weil es hätte nicht immer noch J gegangen bei Transformationen. Das wissen wir. 60% aller Change-Projekte fehlen. 80%, Annika? Was ist das große Buzzword, was die BeraterInnen uns immer sagen?
Boah, das weiß ich nicht. Ich würde mich jetzt irgendwo einpendeln und sagen 70%.
Wir nehmen die Mitte. Anyways, damit ihr das vermeidet, freuen wir uns sehr, dass Jasmin uns einmal die typischen Fehler bei Transformationen beschreibt. Bühne frei.
Ich bin die Jasmin. Angefangen hat bei mir alles ganz klassisch. BWL-Studium mit Schwerpunkt Personal. In diesem Feld bewege ich mich auch seit über 15 Jahren. Ja, mein Start bei einer der Top-Strategieberatungen weltweit hat meinen Blick tatsächlich entscheidend geprägt, HR nicht als Verwaltungsaufgabe zu sehen, sondern von Anfang an als strategische Disziplin, die eng mit dem Geschäftserfolg verknüpft ist. Danach führte mein Weg in sehr strategische internationale Führungsrollen im HR, vorwiegend tatsächlich weiterhin für Beratungshäuser. Und egal wo, Transformation gehörte da immer zu meinem Alltag. Daraus ist auch letztendlich meine Expertise entstanden. Heute mache ich das nicht mehr in-house, sondern als unabhängige Beraterin. Heißt, ich begleite Startups, Corporates und alles, was dazwischen liegt bei HR-Transformationen. Vor allem, wenn es um Leadership-Entwicklung und Performance geht. Ich sehe 5 typische Fehler für HR-Transformationen, gilt sicherlich auch für Transformationen als solches. Erstens, Transformation als bloße Symptombekämpfung. Transformation bringt uns ja keinen Mehrwert, wenn wir nur an der Oberfläche kratzen. Oft passiert das durch Schnellschüsse nach kritischen Mitarbeiterbefragungen bzw. kritischen Ergebnissen oder weil man blind Trends folgt. Beispiel, du hast jetzt eine super tolle neue Recruiting-Plattform, aber die Zeit vom Bewerbungseingang bis Vertragsschluss ist immer noch zu lang. Neues Tool, aber Schmerz bleibt gleich. Besser erst vorher klären, welches Problem wollen wir wirklich lösen. Ziel sollte eine nachhaltige Verbesserung sein. Zweitens, fehlendes Sponsoring. Ohne Rückhalt von der Geschäftsführung fehlt HR die Durchschlagskraft, ganz klar. Dann wird Transformation zum Zehnkampf gegen Widerstände. Klassiker, eine Diversity-Initiative, die nicht glaubwürdig von oben getragen wird. Drittens, Transformation als sogenanntes Stückwerk. Man fokussiert sich zu sehr auf punktuelle Einzelmaßnahmen, statt wirklich das Gesamtgefüge zu betrachten. Bleiben wir mal im Diversity-Beispiel. Man öffnet das Recruiting für sozial benachteiligte Gruppen, bietet intern aber keine Förderung. Folge, viele scheitern schon in der Probezeit, also nicht am Potenzial, sondern an den fehlenden internen Rahmenbedingungen. Besser wäre es, Initiativen wirklich kritisch in den Gesamtkontext zu setzen und zu prüfen, was sind hier die Konsequenzen, was müssen wir dann auch anpassen, ja? Auf welchen Einfluss hat das links, rechts? Viertens, fehlende Ressourcen. Transformation geht nicht nebenbei. Selbst mit externer Unterstützung frisst zum Beispiel die Einführung einer People-Plattform intern viel Zeit und Energie. Bei zu optimistischer Planung bleibt HR im Ankündigungsjournalismus stecken, ohne Ergebnisse zu liefern. Und ihr verliert das Vertrauen. Also besser konservativ planen, Prioritäten setzen, in Etappen arbeiten. Letzter Punkt, unzureichende Beteiligung. Wenn alles von oben nach unten ausgerollt wird, ohne echte Teilhabe, spart man zwar am Anfang Zeit, aber das kostet uns am Ende Qualität und Akzeptanz. Ohne umfassende Mitarbeitendenbeteiligung gehen uns leider wertvolle Aspekte verloren. Unsicherheit und wachsende Widerstände machen die vermeintliche Zeitersparnis dann leider zunichte. Also auch hier empfehle ich, gerade KritikerInnen bewusst früh in den Prozess einbinden, aufklären, warum sich etwas ändert, Nutzen aufzeigen, Räume für Fragen und Feedback schaffen.
Mensch, Anjuli, das hast du bestimmt auch noch nie gehört, oder? Oder erlebt?
Dass so ein Change-Prozess schief geht?
Nö. Genau, dass da ein Change-Prozess schief geht. Ich weiß nicht, was dein Lieblingsthema war. Ich muss schon sagen, meine Top 2 Fuck-up-Themen, warum Change-Prozesse und Transformation schief gehen, ist nur Symptombekämpfung und kein Rückhalt in der Geschäftsführung. Ich finde, das sind einfach solche, es ist einfach so ein Murks. Meine Kollegin Sam, die unseren People-Bereich in Americas leitet, hat dafür einen richtig schönen englischen Begriff und die nennt solche Sachen immer It's a recipe for disaster. Und ich finde, das trifft hier einfach insbesondere auf Punkte 1 und 2 total zu. Wenn die nicht gegeben sind, könnt ihr eigentlich alles tun, was ihr wollt und die Projekte werden nicht erfolgreich sein. So fies und hart es jetzt klingt.
Wir sind HR Ungeschminkt, der ehrliche Personalpodcast und wir sagen, wir sind praxisnah. An dieser Stelle möchte ich einmal ganz akademisch werden und kurz sagen, das 8-Stufen-Modell von Kotter für Change Management, ich finde das richtig, richtig gut. Ich finde, man kann das richtig gut anwenden, um zu gucken, wie kriege ich dieses Thema Teilhabe und die Leute mitnehmen. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Dass ihr euch das vielleicht anguckt, wenn ihr einen Change-Prozess habt. Ihr müsst es nicht sklavisch durchführen, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Modell, um sicherzustellen, wie hole ich die Leute ab, ohne jetzt zu tief gehen zu wollen. Aber wahrscheinlich habt ihr es alle schon mal mitgekriegt. Im Studium ist man nicht drum rumgekommen. Die Eisbären und Potter. Harry Potter und die 8 Eisbären.
Anjuli und ich haben gerade damit unser eigenes HR-Ungeschminkt-Modell des Change-Management.
Hey, ich schreib dein Buch zu.
Die Kammer des
Na, nee.
Workshop-Schreckens, Überleitung zum
Harry Potter und der Eisberg des Changes.
Wir sind richtig stark an der Flachwitzfront heute, ne?
Mal gucken, wie viel drin bleibt. Ich finde dieses 8-Stufen-Modell total gut, wo wir im Grunde sagen, Dringlichkeit aufzeigen, Führungskoalitionen aufbauen, Vision, Strategie entwickeln, kommunizieren, Hindernisse aus dem Weg räumen, Short Wins, Veränderung weiter antreiben, Veränderung verankern und dieses Stichwort Betroffene zu Beteiligten machen. Das hören wir immer ganz oft im Change. Das wollte ich euch nochmal mitgeben, weil gerade bei diesen Transformationen, Annika, du hast es gesagt, Riesenthema ist immer Symptombekämpfung und keine Geschäftsführungsrückhalt. Ich finde aber auch, ganz oft ist es dieses fehlende Kommunikation, weil du weißt genau, wo wir hinwollen, du weißt genau, was das Ziel mit deiner Transformation ist und vergisst, die Leute abzuholen. Das sehe ich auch ganz oft, dass da einfach vergessen wird, den Mitarbeitenden zu erzählen, warum machen wir das denn jetzt wirklich?
Da hast du auch total recht. Das kennt man, finde ich, wenn man in einer Transformationsphase ist, sehr gut, dass man sich denkt, okay, ich erzähle ja immer und immer wieder das Gleiche. Naja, man selber beschäftigt sich aber auch den lieben langen Tag mit dem Thema. Und natürlich fühlt sich das dann für mich an, als erzähle ich den lieben langen Tag nur das Gleiche und habe keinen Neuigkeitswert. Denkt immer daran, euer Gegenüber beschäftigt sich nicht zwingend den lieben langen Tag nur mit diesem Thema. Das bedeutet häufig, wenn man selber das Gefühl hat, dass man sich permanent nur wiederholt und das jetzt nicht jeden Tag 10-mal, sondern eben in All-Hands-Meetings monatlich, quartalsweise, häufig ist das dann genau die richtige Frequenz, Leuten nochmal in Erinnerung zu rufen, an was man arbeitet, weil denkt dran, die beschäftigen sich im Zweifel nicht den lieben langen Tag mit eurem Thema.
Wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich die Salary Round und die Dialog-Logik erklärt habe oder das Thema Feedback. Aber ja, Leute, denkt einfach dran, wie oft ihr euch nochmal erinnern müsst, wie irgendwas bei dem Finance-Tool ging. Ne?
Oder in die Procurement-Policy schauen. Das ist so ein nächstes Thema. Denkt immer dran, Leute machen solche Themen auch in der Regel nicht, um euch zu ärgern und weil sie euch nicht zuhören, sondern einfach viel auf dem Tisch haben.
Das ist ein total gutes Beispiel. Wie oft müsst ihr nachgucken, was bei der Finance die Richtlinien nochmal waren, wenn ihr da nicht jeden Tag mitarbeitet? Genauso ist es für alle anderen Bereiche, wenn es um die People-Themen geht. Hi, ungeschminkt, the truth. So, jetzt haben wir, ich freue mich sehr, eine Wiederholungstäterin. Jumana Klotsch beantwortet uns die Frage, wie holt man Mitarbeitende in Change-Prozessen mit ab, ohne dass alles in endlosen Workshops versandet. Liebe schon, wie die Frage gestellt ist. Da weißt du schon sehr, aus was für einer Kultur das kommt.
Und ganz kurz, warum haben wir hierfür Jumana gefragt? Jumana hat eine wahnsinnige Change-Expertise, mittlerweile selbstständig unterwegs, aber hat gestartet bei Kienbaum in der Beratung, war danach im Energiesektor und im Modebereich unterwegs, hat da Learning Hubs aufgebaut und in der, ich sag mal, Oldschool-Retail- und Oldschool-Energiebranche wirklich ein sehr großes Rad an Kulturwandel und Learning-Kultur gedreht. Jumana ist, kleiner Teaser, Fan von Workshops, ist allerdings, wie ich finde, eine unfassbar pragmatische Person und sagt auch, eigentlich nur, wenn Output da ist. Aber hört einmal selber, Bühne frei für Jumana.
Ja, also super wichtige Frage. Wie nimmt man Mitarbeitende in einem Change-Prozess mit, ohne endlos Workshops oder Tausende von Workshops zu machen, die dann am Ende keine Wirkung zeigen? Das ist ein Phänomen, dem ich oft begegne. Und ich finde die Frage deswegen so gut, weil ich persönlich eine totale Verfechterin von Workshops bin. Aber ich sage gern was dazu, warum ich glaube, dass es darum geht, Workshops eben erstens effizient zu gestalten und was es vielleicht auch für Alternativen gibt zu den Workshop-Runden. Genau, ich bin Jumana. Ich bin seit über 15 Jahren im Bereich Organisationsentwicklung und Change tätig. Habe verschiedene Rollen als Beraterin in unterschiedlichen Beratungen, aber auch Inhouse-Beratungen gehabt. Habe auch mal selbst als Führungskraft das Thema Cultural Transformation weltweit verantwortet und kenne mich deswegen ganz gut damit aus, wie man es schafft, erfolgreiche Veränderungsprozesse zu gestalten. Meine Erfahrung ist, Workshops sind ein sehr starkes Instrument, aber nur, wenn die gut gemacht sind. Was heißt das? Also erstmal brauchst du natürlich ein klares Ziel, ein gutes Framing, eine gute Struktur und echte Beteiligung. damit es nicht so eine Infoveranstaltung wird, sondern zu einer co-kreativen Veranstaltung. Und ganz wichtig, was oft vergessen und sehr stark vernachlässigt wird, ein gutes Follow-up. Mitarbeitende merken das sofort, ob sie wirklich gestalten können oder ob es am Ende doch nur entweder ein Lippenbekenntnis ist oder eigentlich ein Informationsmeeting. Also ganz oft wird der Begriff Workshop für eine Info- und Sendeveranstaltung verwendet, wo es eigentlich gar nicht um Einbindung geht. Das ist schon mal der erste Fehler, der aus meiner Sicht gemacht wird. Und der zweite große Fehler ist, dass oft die Verantwortung abgegeben wird an Facilitator, Change Agents, externe Berater, also HR-Verantwortliche in verschiedenen Positionen und eben aber nicht an die Führungskräfte aus den Fachbereichen. Und natürlich sind das oft keine Experten im Thema Change, aber es muss ja nicht so sein, dass die keine Hilfe bekommen. Nur sie müssen den Change vorantreiben, Entscheidungen treffen und sichtbar mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn sie zum Beispiel Workshops zu dem Thema machen, wie man sich zu bestimmten Themen verhalten muss, wie Entscheidungen getroffen werden sollen, dann ist es natürlich ganz schwierig, wenn die das selber nicht leben, was sie dort predigen in diesen Workshops. Und deswegen ganz früh die Verantwortung an die Führungskräfte übergeben und Facilitator auch so einsetzen, dass sie eher unterstützend sind und nicht verantwortlich sind. Gleichzeitig gilt aus meiner Sicht, es muss nicht immer ein großer Workshop sein. Oft reichen auch kleinere Formate. Manchmal nutze ich auch einfach nur Online-Tools, wie zum Beispiel Team-Check-ins über, weiß ich nicht, Menti oder Slido, um Stimmung einfach live abzufragen, Ideen einzusammeln. Und manchmal ist das auch effizienter als ein groß und langer Workshop. Und es zeigt einfach, die Stimme der Mitarbeitenden wird gehört. Und hier gilt es natürlich auch, dass die Stimme dann auch wirklich gehört wird und Ideen nicht nur eingesammelt, sondern auch irgendwie nachverfolgt werden. Oder man zumindest transparent kommuniziert, warum Ideen nicht nachverfolgt werden. Also ein sehr wirksames Instrument der Einbindung ist auch Dialogrunden, also nicht nur Informationsveranstaltungen, sondern wirkliche Dialogformate, wo Fragen gestellt werden können, wo Führungskräfte authentisch auftreten und man eben das Gefühl hat, man wird gehört und es gibt eine gute Kommunikation in alle Richtungen.
Ja, Frau Mauer, was sagst du dazu?
Ja, ich musste ein bisschen lachen, als ich gehört habe, weil im Grunde sind es für mich immer zwei Themen. Also das eine ist, wie hole ich Leute gut in Change-Prozessen ab? Und das andere ist, wie mache ich Workshops, die nicht scheiße sind? Und ich finde, man muss beides betrachten. Und ich finde, sie zeigt das auch sehr gut, weil ja, die Workshops sind ein gutes Instrument, aber die müssen auch gut gemacht sein. Und niemand braucht Musik von vorne, also Muff für 4 Stunden in so Workshops. Ich finde übrigens, ist genau das gleiche Thema, wenn wir darüber reden, wie können wir verhindern, dass wir so viele Meetings haben. Vielleicht arbeiten wir daran, dass die Qualität der Sachen, also der Meetings oder der Workshops besser ist. Und ich finde, da hat sie ja richtig gute Tipps gegeben, ne? Also dieses Verantwortung abgeben, nicht immer die Führungskraft, das ist ja auch das Teilhabethema. Und auch für dich ja auch angenehmer, ne? Stell dir vor, da redet jemand 5 Stunden lang oder es holt jemand andere Experten rein, um das ein bisschen aufzulockern. Ich merke gerade, ich habe für unsere eigene Folge Werbung gemacht. Ja.
Finde ich genauso. Und auch da, was bei mir wirklich auch hängen geblieben ist, Workshop ist vielleicht auch nicht immer für alles das richtige Tool. Also fragt euch auch da, was Jumana meint in Richtung Output. Was genau möchtet ihr gerade erreichen? Und wenn ihr euch gefragt habt, was ihr erreichen möchtet, dann macht euch Gedanken, mit welchem Tool erreiche ich das. Ein Workshop ist genauso ein Tool wie im Zweifel ein Meeting zu machen oder nochmal eine Brainstorming-Session, was auch immer. Aber überlegt euch, was möchtet ihr haben? Was ist das richtige Tool? Wenn es ein Workshop ist, überlegt euch, wie kriegt ihr diesen Workshop gut interaktiv, aber mit einem Output-Gedanken versehen? Und ich finde, das bringt sie einfach wahnsinnig gut auf den Punkt.
Ich möchte an der Stelle dann noch sagen, if the only tool you have is a hammer, you treat everything as a nail. Fand ich eigentlich einen guten Satz dafür. Denk mal outside the box, es muss nicht immer das Meeting sein oder der Workshop. Aber schweres Thema. Also es bietet sich so an zu sagen, wir machen mal einen Workshop. Wir hatten in der ersten Auftaktfolge schon eine Frage, in der es um entweder oder ging. Und zwar, ist es besser, wenn Qualifikationen zentral oder im Fachbereich gesteuert werden? Und haben da einmal beide Seiten uns angehört. Und weil wir das so gut fanden, haben wir das jetzt auch gemacht bei der spannenden Frage, wer sollte Change Management im Unternehmen begleiten? HR, die Führungskraft oder externe Berater? Und wir freuen uns sehr, dass wir dazu 2 verschiedene Perspektiven haben.
Ich darf die erste Person vorstellen, und zwar Feli oder wie viele sie auch kennen, Felicitas von Kiev. Feli bringt wahnsinnig lange Erfahrung mit. Sie war bei Capgemini Consulting Head of Change Management, ist danach zu Vattenfall gegangen, hat da den HR-Bereich verantwortet, war dort im Aufsichtsrat, war danach Managing Director, Arbeitsdirektorin von Coca-Cola und danach CHRO Germany von Vodafone. So, mittlerweile ist sie selbstständig und ich würde sagen, mit dieser Erfahrung gibt es niemand Besseren, der oder die uns das Thema Change Management aus Berater, aber auch aus interner Unternehmensperspektive spiegeln kann. Daher Bühne frei für Feli.
Veränderungsfähigkeit ist heute die zentrale Fähigkeit einer Organisation und ihrer Menschen. Change ist bei Weitem kein zeitlich begrenztes Projekt oder ein Einmal-Event mehr, sondern dauerhafte Realität und Herausforderung in einer schnelllebigen und wechselhaften Welt. Und nur wer wandlungsfähig bleibt, kann erfolgreich sein. Wir leben und arbeiten genau in diesen bewegten Zeiten. Veränderungen sind Alltag für Unternehmen, Mitarbeitende, alle Beteiligten. Und dabei ist Veränderung ganz klar eine Teamaufgabe, getragen aus den unterschiedlichen Perspektiven und Rollen. Denn neue Wege zu gehen verlangt einen gemeinsamen Kraftakt. Einen gemeinsamen Kraftakt, frei nach dem Motto: für Wunder muss man beten, für Veränderung arbeiten. Das Führungsteam im Business, die Veränderungsinitiativen folgen der Business-Strategie, die vom Führungsteam definiert und verantwortet wird. Der Wandel orientiert sich also ganz klar an der strategischen Ausrichtung aus dem Business selbst. Und die Führungskräfte, sie sind verantwortliche, zentrale Impulsgeber. Und sie tragen den Wandel mit Glaubwürdigkeit, Geschlossenheit und Überzeugungskraft. Sie schaffen Transparenz, zeigen Chancen auf, ermöglichen Mitarbeitenden Mitgestaltung. Die Rolle von HR. HR ist zentraler strategischer Akteur im Change. Als Bindeglied zwischen Management, Mitarbeitenden und weiteren Stakeholdern gestaltet HR die Transformationsagenda und unterstützt die Organisation und ihre Menschen dabei, zukunftsfähig, zukunftsfit, fit for future zu sein. Und das in allen Dimensionen: People, Culture und Organisation. Und das umfasst heute ebenso die schwierigen Themen wie Reorganisation und Personalabbau. Konkret: HR treibt als Sparringpartner das Transformation Office, entwickelt die Pläne eng mit dem Business und bindet die Mitbestimmungsgremien ein, um den Wandel kooperativ, rechtssicher und sozialverträglich zu gestalten. In Zusammenarbeit mit Führungskräften und Betriebsräten sorgt HR für Kompetenzaufbau, die Etablierung neuer Arbeitsweisen und schafft somit Rahmenbedingungen für erfolgreichen Wandel. HR übernimmt die Steuerung, das Monitoring der Initiativen, steuert Kommunikation, unterstützt bei Transparenz und Orientierung. Kurz gesagt, HR ist Mitarchitekt der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und steuert die Transformation gemeinsam mit Business- und Mitbestimmungspartnern. Der Weg zur veränderungsfähigen Organisation ist kein Automatismus, sondern erfordert je nach Reifegrad ein schrittweises Vorgehen von Austausch, Übereinbindung, Mitgestaltung bis hin zu echter Mitverantwortung. Die Verantwortung für Change liegt aber ganz klar bei und in der Organisation. Und der externe Berater, die externen Experten, sie unterstützen durch Wissensergänzung, Kapazitäten, sie ersetzen aber nicht die zentrale Rolle der internen Player.
Sehr spannende Perspektive. Ich würde gleich, ohne dass wir weiter dazu jetzt Stellung nehmen, einmal an Nils übergeben. Nils Cornelsen ist Gründer von Return on Meaning und ein ausgewiesener Experte für Transformationsprozesse. Und Return on Meaning und besonders Nils haben Fokus darauf, Organisationen zu helfen, diesen Wandel menschlich zu gestalten. Nils, deine Bühne.
Wer ist eigentlich für Change in einem Unternehmen verantwortlich, werde ich oft gefragt. Sind es die Führungskräfte? Ist es HR? Oder sind das externe BeraterInnen? Ich glaube, alle drei haben eine ganz entscheidende Rolle zu spielen, aber eine sehr unterschiedliche. Fangen wir mal mit den Führungskräften an. Erstens. Wenn ich in ein Unternehmen neu hineinkomme für ein neues Projekt, ist meine erste Frage: Was änderst du eigentlich? Du als CEO, du als CFO, werde ich oft mit großen Augen angeschaut und das heißt es oft, naja, also wir machen ja eigentlich schon ganz viel richtig. Aber es geht uns eigentlich mehr um die Mitarbeitenden. Verstehe ich, oft sind da auch sehr kompetente Leute und zugleich ist der symbolische Effekt, wenn niemand im Top-Team was verändert, aber alle anderen sich verändern sollen, katastrophal. Deswegen arbeite ich oft mit diesen Top-Teams, um zu schauen, was wollen die denn verändern? Wo sind die denn bereit, auch sich an die eigene Nase zu fassen? Denn Change kann man nicht delegieren. Change ist Führungsaufgabe und das sollte auch immer so bleiben. Zweitens HR. HR hat auch eine ganz wichtige Rolle im Change. HR sind oft die, die auch die menschlichen Belange verstehen. Ich habe ganz oft mit sehr inhaltlich getriebenen Führungsteams zu tun. Mit Führungsteams, die so ein bisschen ungeduldig sind, die eher kognitiv denken. Und da braucht es einen Gegenpart, jemanden, der die Belange der Menschen sieht. Der oder die sieht, aha, die Menschen haben eine positive Intention, die tun ihr Bestes. Und es liegt nicht an den Menschen, dass sie nicht ordentlich ihre Arbeit machen, sondern an den Rahmenbedingungen. Und immer wieder diese Diskussion, also das Wie zum Was, wie wir es auch nennen, immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen, auch bei den Führungskräften. Das ist die Aufgabe von HR. Diese People-Belange reinzubringen. Wie kann HR das tun? Ein Element, was wir oft nutzen, ist ein Teambarometer. Also es ist eine Mini-Umfrage. Bei einem aktuellen Projekt zum Beispiel, eine Reorganisation, arbeiten 120 Personen mit in einem Unternehmen und die bekommen alle 2 Wochen diesen Mini-Fragebogen zugeschickt. 3 kurze Fragen und dann noch die offene Frage, was läuft gut, was könnte noch anders laufen. Und das landet dann auch wieder im Führungsteam. Und das gibt uns einen Anker, um über diese menschlichen Themen zu sprechen. Wie fühlen sich die Leute? Wie können wir die mitnehmen? Drittens, die externen BeraterInnen. Die haben auch eine ganz besondere Rolle. Denn die Moderation des Top-Teams kann eigentlich nur ein Externer wirklich gut machen. Das Coaching von Einzelpersonen in Führungsaufgaben kann eigentlich auch nur ein Externer machen. Und ganz entscheidend in der Diagnose. Also wir führen oft Deep Structured Interviews. Das sind so Fokusgespräche mit einzelnen Menschen, um zu stehen, wo steht ihr eigentlich wirklich? Das sind Interventionen in sich, die sind wie kleine Coachings. Das kann eigentlich auch oft nur ein Externer machen. Ihr seht, sowohl Führungskräfte als auch HR als auch externe BeraterInnen haben eine wichtige Rolle bei Change, um diesen erfolgreich zu gestalten.
Ich finde total spannend, dass einfach total klar wird, dass niemand das alleine machen kann.
Ja, das ist immer Teamaufgabe und damit meine ich nicht nur Team, ein divisionales Team, sondern es müssen immer unterschiedliche Parteien am Tisch sitzen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und dann finde ich, eine Sache noch ergänzt, mit unterschiedlichen Hüten auf, nicht nur die Perspektive, sondern auch unterschiedliche Rollen in dem Prozess, dann ist das etwas, was erfolgreich werden kann.
Ja, beziehungsweise ich glaube, das ist der einzige Weg, wie es erfolgreich werden kann, weil wir sagen es ja ganz oft bei den anderen Themen, es kann nicht HR alleine machen. Also ich als HR kann nicht alleine die Kultur tragen. Und genauso kann weder eine Führungskraft noch HR noch ein externer Berater oder eine Beraterin alleine so einen Change-Prozess machen. Und auch da wieder Kotter. Lest es euch durch, dann seht ihr wirklich, wie ihr die Leute abholen könnt.
HR ungeschminkt, die Akademie mit Anjuli Mauer.
Annika, don't tempt me. Und was ich auch noch ganz spannend fand, bevor ich weiter darüber nachdenke, dass wir eine Akademie aufmachen, sehr spannend fand ich den Punkt und ich glaube, da muss man mehr ein Augenmerk drauf haben, als ich das bis jetzt hatte. Die Tatsache, dass das Top-Management Veränderungen der Mitarbeitenden will, sich selber aber nicht verändern will. Und das finde ich einen total spannenden Punkt, auf den man, glaube ich, sehr achten muss, dass Change nicht erst ab der 2. Hierarchiestufe anfängt.
Das ist richtig gut, ja. Kommen wir zu unserer nächsten Frage und ausnahmsweise jetzt mal ohne Sprachnachricht, sondern ich finde, das ist eine richtig gute Anjuli-Frage. Bist du bereit?
Ja.
Welche Vor- und Nachteile seht ihr darin, ein klares One-Face-to-the-Customer-Prinzip im HR-Bereich zu verfolgen?
Ja, die klassische Frage: Skalierung versus individualisierte Betreuung der Mitarbeitenden. Der Vorteil von One Face to the Customer ist natürlich, dass du dich sehr gut aufgehoben fühlst als Mitarbeitender. Ne? Du weißt alle meine People-Themen, da kann ich immer zu Annika gehen und egal, ob das mein Arbeitsvertrag ist, meine Rekrutierung der neuen Stelle oder irgendwie ein persönliches Thema, ich habe meine Ansprechperson. Die Nachteile sind sicherlich auch auf der Hand liegen. Das skaliert gar nicht. Wenn die Annika nicht da ist, habe ich auf einmal niemanden, der mich anspricht. Und wenn die Annika krank wird oder im Urlaub ist oder kündigt, ist auf einmal dieses ganze Wissen weg. Also man macht sich natürlich sehr abhängig von dieser einen Person. Und es ist natürlich auch ein Bottleneck. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man so viel skaliert wie möglich, ohne dass es die Betreuung schlechter macht. Also was man ja zum Beispiel machen kann, man kann ganz viele Sachen in einem Employee Self-Service haben. Also du kannst dir deine eigenen Sachen runterladen, du kriegst da ganz viele Informationen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man einen gewissen Standard hat, was die Bearbeitung der Sachen angeht. Also selbst wenn ich One Face to the Customer habe, ist es wichtig, dass alle Leute im HR-Team die Bescheinigungen auf dem gleichen Level ausstellen oder das gleiche Hintergrundwissen haben. Das wäre für mich Vor- und Nachteile. Ich habe immer versucht, einen Mittelweg zu finden, dass man eben sagt, natürlich haben wir Expertinnen für Themen. Also wir haben jemanden, der sich nur mit Learning und Development befasst oder wir haben jemanden, der ausgebildet ist als Mediatorin. Und natürlich, wenn es da irgendwie ein Thema gibt, dann hilft diese Person. Und ich finde auch wichtig im HR, und da bin ich gespannt, was du sagst, manchmal möchte ich auch einfach mit einer gewissen Person darüber reden. Und das ist mir egal, ob das meine zuständige One-Face-Person ist oder nicht. Aber vielleicht habe ich ein Thema, in dem ich mich wohler fühle, das zum Beispiel mit einer more seniorigen Person zu besprechen oder das Thema mit einer Frau zu besprechen, obwohl mein mir zugewiesene HR-Person vielleicht männlich ist. Also das kann ja alles sein. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir Standards haben, dass wir uns im Team austauschen, dass wir auch sagen, so gehen wir mit diesen Anfragen um. Es kann nicht sein, dass du eine andere Antwort kriegst, je nachdem, zu wem du gehst, was die Regelung mit dem Urlaub ist oder was weiß ich. Ich glaube aber, wenn du mehr als 50 Leute werden willst im Unternehmen, dass du das nicht schaffen wirst auf lange Zeit, weil es einfach dir ganz viel Flexibilität klaut. Das heißt, ich würde vielleicht sagen, nicht one face to the customer, sondern sicherstellen, dass die HR ansprechbar ist. Und zwar alle von denen.
Finde ich auch. Und für mich ist das ein ganz wichtiges Thema, aus einer etwas skalierten Organisation schauen zu sagen, wirklich Businesspartner sehr in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, im Zweifel, wenn ihr nicht wisst, wen ihr ansprechen sollt, ihr habt HR-Businesspartner. Und dann sage ich immer für Businesspartner, ihr müsst nicht auf jedes Thema alleine die Antwort kennen. Ihr müsst aber euer HR-Backbone kennen. Ihr müsst wissen, ist das ein Payroll-Thema, ist das ein Relocation-Thema? Sollen die Leute dafür ein Ticket aufmachen? Gibt es diesen einen Ansprechpartner, den ich dazu ziehe, etc. etc. Und ihr seid dann einfach so ein bisschen die Spinne im Netz, die Fäden zusammenhält.
Ich habe es ganz oft in anderen Situationen als Beispiel gebracht, aber im Grunde, ich möchte keine KellnerInnen-Mentalität im HR-Team. Ich möchte nicht, dass wenn ein Mitarbeitender jemand aus dem HR-Team anspricht, dass die Person sagt, das ist nicht meine Baustelle, geh gefälligst zu jemand anderem. Ne? So wie beim Kellnern der Tisch, dann müssen sie dem Kollegen Bescheid sagen. Ja, oder du sagst dem Kollegen Bescheid, dass ich gerne zahlen würde. Und das wäre für mich wichtig. Und das ist das, was du mit den BusinesspartnerInnen meinst. Sagt halt nicht, das ist mir egal, das ist nicht mein Problem, sondern sagt, ich kläre das, ich kümmere mich, ich schicke dir jemanden. Weil ihr müsst nicht das eine Gesicht zu der Person sein, die einzige ist, die mit der Person reden darf. Sondern sagt, ich kümmere mich, ich suche dir das raus, ich schicke dir den richtigen Ansprechpartner.
Und ich finde noch eine weitere Sache super wichtig, und zwar das ganze Thema, da gibt's einen super Artikel von, den werden wir einmal in den Shownotes verlinken. Und zwar ist das von der Molly Graham, einer US-amerikanischen HRlerin, mittlerweile primär als Coach und Freelancerin unterwegs. Und die nennt das Ganze Give Away Your Legos-Mentalität. Sie sagt, bei diesem ganzen Thema, gerade wenn ihr in dieser Skalierung seid, ist irgendwann der Punkt, da habt ihr einen Lego-Turm gebaut, sprich euren Bereich, danach skaliert's, danach braucht's mehr Spezialisierung. ich nehme jetzt das Beispiel, ihr seid HR-Person, eure Orga skaliert, es lag immer HR und Recruiting bei euch und plötzlich wird jemand für Recruiting eingestellt. Dann habt ihr Recruiting aufgebaut, hat alles super geklappt, müsst aber diesen einen Teil eben abgeben. So, und das ist wie einen Lego-Turm abgeben. Und sie vergleicht das auch so ein bisschen mit kindlichen Emotionen und sagt, dass da erstmal Emotionen dranhängen, ist total normal. Aber in einem Skalierungs- oder Transformationsumfeld kommt das immer wieder. Und man muss regelmäßig seine Legos abgeben. Und ich finde, das ist auch nochmal was in die Richtung One Face to the Customer, was ihr euch immer im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr skaliert, wenn ihr mehr spezialisierte Personen in euren Teams habt. Es wird irgendwo zu Emotionen kommen und die müsst ihr managen. Und das ist auch total normal, dass es zu den Emotionen kommt, by the way. Denn ihr stellt Leute ein, die total verbunden sind mit ihren Aufgaben, mit dem Job und Sachen aufbauen und was machen wollen. Diese Verbundenheit geht natürlich nicht über Nacht weg, wenn ihr sagt, und jetzt gibt das Thema ab. So, und das finde ich ein Stück weit gut und richtig, dass es nicht weggeht, aber dann muss man eben auch an der Stelle das zulassen, dass es in so einem Prozess auch mal knirscht und man das gut begleiten muss.
Wobei ich da schon die Erfahrung habe, Gott, es ist eine Kotter-Hommage-Folge, wenn du den Leuten die Themen einfach wegnimmst, ne, und sagst, du machst jetzt kein Recruiting mehr, weil wir haben jetzt jemanden eingestellt, ab morgen, ist das natürlich ein anderer Change-Prozess, als wenn man das zusammen aufbaut, als wenn man sagt, hey, wir werden zu groß, weil ganz oft ist es ja so, die Themen werden den Leuten ja nicht abgenommen oder es wird ja nicht aufgeteilt, weil alle so viel Zeit haben, sondern ganz oft ist es ja so, du hast es aufgebaut, Recruiting wird mehr und du musst dich einfach entscheiden, mache ich die operative Personalarbeit, also mache ich die Payroll und die Betreuung oder mache ich das Recruiting, weil beides einfach nicht mehr geht.
Ja, definitiv.
Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt, was ich abgegeben habe.
Ich habe keine, Anjali.
Nein, ich auch nicht.
Wollen wir zur nächsten Frage über?
Passend dazu, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass One Face to the Customer ist eine ganz tolle Idee, wird aber unmöglich, ich sag's einfach, wird unmöglich, wenn ihr eine komplexere Organisation habt oder euer HR ist auf einem Level, das eurer Organisation nicht angemessen ist oder. Und dann Shoutout an euch, ihr seid HR-Maschinen.
Ihr seid einfach Gottgöttin des HRs.
HR-Göttinnen. Meistens funktioniert es nicht, einfach weil die Anforderungen immer größer werden. Wir reden da ja, glaube ich, auch noch drüber, so HR1 bis HR3. Du wirst nicht das Reporting und die Personalstruktur und das Team. Egal, ihr wisst, was ich meine. Aber wie kann man sicherstellen, dass Kundinnen, also Führungskräfte und Mitarbeitende, nicht in der Komplexität der HR-Orga verloren gehen. Und bevor wir dazu Stellung nehmen, freuen wir uns sehr, dass wir Eva Stock dazu gewinnen konnten, für uns diese Frage zu beantworten. Den meisten von euch wird Eva ein Begriff sein über ihre fantastische Initiative Love HR Hate Racism. Und sie war auch schon bei uns im Podcast zur Folge HR gegen Rassismus. Sie ist außerdem Bloggerin, Speakerin, Autorin und Beraterin von HR is not a crime und lange schon CHRO in Agenturen gewesen. Liebe Eva, over to you.
Grundsätzlich finde ich es erstmal ja beachtenswert, dieses Wort überhaupt. Wie kann man sicherstellen, dass sich niemand in den Regelungen und Prozessen von HR verliert? Was heißt denn sich darin verlieren? Also ich glaube, es gibt mehrere Betrachtungsweisen. Das eine ist, natürlich sollte sich HR selbst nicht verlieren in einem Regel- und Prozesswust, dass einfach nur noch, auch gerade in kleinen Organisationen, alles über Formulare oder ganz komplizierte Anfragen geht. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Dann gibt es sozusagen die Sicht von außen. Was darf ich, kann ich eigentlich selbst machen als Mitarbeitender, aber auch als Führungskraft? Da helfen natürlich Systeme, die zum Beispiel Freigaben ermöglichen, einfach Regelungen abbilden, dass man auch nochmal nachlesen kann. Das Thema Transparenz ist da eben ganz, ganz wichtig. Also die Regelungen, die man getroffen hat, auch transparent zu machen und das auch deutlich zu machen. Dann, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man Tools nutzt und Hilfsmöglichkeiten, die es ja jetzt schon gibt. Also einen Chatbot zu haben. Das hätte man ja eigentlich schon lange mal machen können. Ich weiß, viele Unternehmen haben es einfach nicht gemacht. Das ist eine Kosten- und eine Zeitfrage. In Kombination mit KI geht jetzt aber eben alles sehr viel schneller. Hier lohnt es sich auf jeden Fall jetzt auch mal für HR-Abteilungen drauf zu gucken und zu sagen, können wir nicht sowas für uns installieren, gerade wenn wir etwas größer sind, wenn wir schon viele Regelungen haben, ergibt es doch aus meiner Sicht auch viel Sinn, sich hier mal Gedanken zu machen, wie man den Zugang zum Wissen und zu den Prozessen und Abläufen für alle transparent machen kann. Da muss auch niemand Angst haben, dass man total ersetzt wird als HR-Lehrerin, weil das ist ja dann das Interessante, sind ja diese Zwischenfälle, die in keine Regel passen und die man dann wieder individuell bearbeiten muss und da wieder schauen muss, wie kriege ich das zusammen mit dem bestehenden Regelwerk, aber auch mit Gesetzen und Vorschriften, die es ja nun mal auch gibt. Nicht alles ist ja HR-hausgemacht. Ich glaube also, es ist so ein wichtiges Wechselspiel, das HR beherrschen sollte aus Kommunikation, Stakeholder. Also wer sind meine Stakeholder? Was könnten die überhaupt von mir wollen? Und wie sieht für die eigentlich ein guter Prozess aus? Und Offenheit für moderne Tools und für ja KI auch, beziehungsweise KI-Anwendungen. Und auch die Offenheit, sich sagen zu lassen, hey, geht es nicht auch einfacher? Oder ich finde die Information nicht, das darf ja eigentlich nicht sein. Das nicht als Angriff zu werten und dann auf das 500 Seiten PDF-Dokument mit Regelwerk zu verweisen, sondern das einfach als Anlass zu nehmen, kundenorientiert und ja mitarbeiterinnenorientiert da vorzugehen.
Ich finde, das ist eine wirklich tricky Frage, weil auch da wieder HR hat so viele verschiedene kleine Spezialisierungsfelder und man selber aus der Funktion kommt, für einen ist das immer total klar, zieht den Vergleich mit der IT, zieht den Vergleich mit Finance und ihr werdet merken, ihr wisst auch nicht, welches Thema in welchem Sub-Accounting-Team liegt. Ihr möchtet gerne, dass eure Rechnungen bezahlt werden. Versucht daher, dieses Thema aus der Kundenperspektive zu sehen. Das hat Eva total gut rübergebracht.
Also was ich jetzt schon mehrfach mit Kundinnen gemacht habe, also früher mit meinen Teams, aber jetzt ganz viel auch beim Kunden, die Prozesse von HR aufschreiben und dann wirklich jeden Punkt durchgehen mit der Perspektive, warum mache ich das gerade? Also bringt es mir was? Bringt es dem Kunden, der Kundin was? Oder ist es eine rechtliche Anforderung? Und ganz, ganz oft, und ich bin gespannt, was du sagst, sind die Prozesse unheimlich komplex und dann geht man die einmal wirklich kritisch durch. Also wir gucken wirklich, brauchen wir das? Warum machen wir das? Und in meiner Erfahrung ganz oft kannst du ganz viel wegschneiden, weil das so historisch gewachsen ist. So, ja, wir schreiben, wir wollen das aber über dem und dem Weg haben. Ja, aber warum denn? Ja, damit wir das haben. Ja, aber was macht ihr denn damit? Und wenn du das wirklich hinterfragst, dann kriegst du es ganz schnell hin, dass der Standardprozess viel, viel schlanker ist. Und dann musst du mit den Sonderlocken gucken.
Absolut. Das schadet in verschiedensten Phasen. Ich nehme jetzt das Beispiel aus starken Skalierungsphasen. Je nachdem, wie stark ein Unternehmen wächst, kann man sagen, das Unternehmen ist alle 12 bis 18 Monate eine komplett andere Company.
Ja.
So. Und damit müssen sich auch Prozesse anpassen. Und ich finde deswegen, regelmäßiger Review auf die Prozesse bringt echt nur Gutes. Und seid da auch nicht schüchtern, euch von Sachen zu trennen, gibt einfach den Kontext dafür. Warum schafft ihr irgendwie einen Prozess ab? Warum dokumentiert ihr eine gewisse Sache nicht mehr? So sagen wir Statista, simplify to grow. Also wirklich einmal so ein Reset zu machen und zu sagen, wo kann ich mich jetzt eigentlich gerade verschlanken? Weil ansonsten macht ihr immer nur drauf, 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 drauf und dann geht ihr irgendwann unter und es versteht auch keiner mehr, wo genau jetzt gerade was liegt und was ihr eigentlich macht.
Ein sehr gutes Beispiel, Simplify to Growth, war, als wir in Corona, nach Corona auf einmal angefangen haben, dieses ganze Remote Working zu haben und auf einmal das Thema A1-Bescheinigung kam, womit ja, also nicht sich noch nie jemand auseinandergesetzt hat, aber jetzt nicht alle HR-Abteilungen in der Tiefe, wie wir es auf einmal machen mussten. Und ganz am Anfang haben wir das ja super kompliziert ausgefüllt, diese A1-Bescheinigung. Also da hast du eine E-Mail gekriegt, dann hast du es irgendwo hingeschickt, dann haben wir das abgelegt. natürlich musst du das skalieren irgendwann. Und irgendwann musst du halt eine Forms machen, die ausgefüllt werden kann und die Leute können sich das selber runterladen, weil sonst kannst du nicht wachsen. Oder du musst einfach ständig neue PersonalerInnen einstellen, die nur administrative Sachen machen. Das will ja keiner. Aber wie gesagt, ich bin bei Eva, viel Kommunikation und immer simplifizieren. Finde ich gut. Simplify to grow. Schön, Statista. Annika, wie findet man die, oha, wie findet man die richtige Balance zwischen Generalisten und Spezialisten, damit die Kundenerfahrung stimmig bleibt? Und ich möchte dir diese Frage geben, weil wir in der ersten Staffel sehr lange darüber geredet haben und ich sehr gefeiert habe, was für klare Worte du gefunden hast. Soll ich dir nochmal sagen, was da...
Ja, sag mir das bitte gerne nochmal.
Da hast du gesagt, dass du am Anfang, wenn du irgendwo anfängst, also dass wenn du auf die Größe passt, du natürlich Generalist sein wirst, aber je größer und besser man wird, desto mehr musst du dich spezialisieren und dann passen die Leute ein. Also manchmal passt du einfach nicht mehr in die Rolle.
Da gehen wir jetzt auf so eine Art Skalierungshistorie wieder ein. Wenn wir sagen, wir sind noch relativ unkomplex, das Beispiel, wir starten mit 20 Mitarbeitenden, alle in Deutschland, alle am gleichen Bürostandort, dann haben wir eine relativ geringe Komplexität, würde ich sagen. Und dann reicht es natürlich, da jemanden zu haben, der die generalistisch ist, sprich bei dem alle Themen anlaufen und diese Person grob die Standardprozesse kennt und dann allerdings weiß, wann muss ich mir externe Experten, Expertinnen zuziehen, beispielsweise Steuerberatung, Lohnbüro, Arbeitsrechtler und so weiter und so fort. Mit einem Wachstum sollte man immer sagen, wie passt die Rolle eigentlich noch zu mir, ja? Oder wie passt die Rolle zu der Person, der oder die da sitzt? Und ich finde auch das wieder Thema in Richtung Giveaway or Legos. Ich nehme das jetzt auch wieder sehr aus dieser Skalierungsperspektive. Aber sich von Anfang an nur spezialisierte Mitarbeitende einzustellen, macht keinen Sinn, weil Nummer eins, es ist unfassbar teuer. Nummer zwei, ihr habt dann, was von einer Person erledigt werden könnte, habt ihr am besten 5 Personen dann da rumspringen. Es macht prozentual auf die Personalkosten keinen Sinn. Es sei denn, man startet so und sagt, ich möchte innerhalb von einem Jahr von 20, ich sage jetzt mal fiktives Beispiel, auf 2000 Leute gewachsen sein. Ob das jetzt mal gesund wäre, sei mal dahingestellt. Aber auch da, was würden die Spezialisten, Spezialistinnen denn tun den ganzen Tag? Die würden sich auch irgendwann langweilen und sagen, ich wurde hier als beispielsweise Payroll-Spezialistin geholt. Ich habe 20 Leute jeden Monat im Lohnlauf, keine Boni und alle sitzen in Deutschland. Was zum Henker soll ich hier den ganzen Tag tun? Versucht daher wirklich die Balance zu halten. Und ich selber sag immer, ich starte gerne mit eher generalisierten Person und fang dann an, spezialisierte Mitarbeitende hinzuzuziehen. Und das, wann immer ich merke, die Anfragen oder die Problematik auf einem Thema häuft sich. Das könnt ihr tracken über Ticketing-Systeme, die ihr habt. Das könnt ihr tracken über generell, wie oft ruft ihr einen Arbeitsrechtler, einen Steuerberater, sonst wen zu irgendeinem Thema an. Wie sehr müsst ihr auf einzelnen Themen anfangen, in die Tiefe zu gehen, weil sie einfach komplexer werden. Und wenn ihr dieses Thema seht, dann ist es an der Zeit, sich zu überlegen, wo fange ich an, Spezialisten, Spezialistinnen einzusetzen. Ich hoffe, das hat die Erwartung getroffen, liebe Anjuli. Ist ja nicht so, dass du mich jetzt hier ein bisschen unter Druck gesetzt hast, ne?
Eigentlich kann man das auch gut beantworten, wie du gesagt hast, mit den Legos, aber auch einmal über das Problem, ne? Also wenn sich Themen häufen und Bottlenecks gibt und einfach jeden Monat die Gehaltsabrechnung falsch ist, vielleicht solltet ihr mal jemanden einstellen, der sich nur darum kümmert. Ich finde, man kann es aber auch gut managen über den Zeitfaktor. Wenn ich einfach nicht mehr in der Lage bin, das gesamte HR zu zweit zu machen, gut, dann ist es vielleicht Zeit, einen Spezialisten einzuholen. Wenn wir anfangen, mehr Recruiting zu machen und vielleicht teurere Stellen machen oder spezifischere, und ich mehr offene Stellen habe, vielleicht brauche ich dann einen Spezialisten, der sich um Recruiting kümmert. Ich glaube, die richtige Balance ist auch gucken, wie zufrieden sind meine Leute, also die Mitarbeitenden, und auch wie ausgelastet ist mein Team. Und meine Erfahrung ist, die Leute werden ja auch besser in den Themen, wenn sie ein bisschen mehr Headspace haben. Also wenn ich immer nur operativ abarbeite, das Recruiting, und von Vorstellungsgespräch zu Vorstellungsgespräch hetze, werde ich nicht darüber anfangen, nachzudenken, ob meine Prozesse smarter werden, ob ich kundenfreundlicher werden kann im Recruiting. Und auch deswegen, mein Take ist immer, aber das ist natürlich aus der Teamsicht, lieber die Leute bei 90% arbeiten lassen oder 80 und denen ein bisschen Headspace geben, statt zu sagen, ich spezialisiere mich erst, wenn jemand auf 120% läuft.
Sehr gut. Sehe ich genauso. Liebe Anjuli, bevor wir zur nächsten oder zur letzten Frage kommen, und zwar die, die an uns beide adressiert ist, die etwas persönlichere Frage, gibt es noch eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Wie verändert sich der Anspruch an AnsprechpartnerInnen, wenn immer mehr Self-Service und digitale Tools genutzt werden?
Ja, ich fand die Frage richtig gut. Die hat mir richtig gefallen. Ich glaube, je mehr Monkey Work, also das, was wir automatisieren und digitalisieren können, wir auslagern können oder weggeben, desto mehr wertschöpfende HR-Arbeit können wir machen. Und das wäre auch für mich die Erwartungshaltung. Also Beispiel, wir haben jetzt ein HRS aufgesetzt, das nimmt uns ganz viel am Onboarding und Offboarding der manuellen Arbeit ab und wir müssen nicht mehr persönliche E-Mails schreiben, wann die Probezeit endet und wann jemand Geburtstag hat. Liked, wenn ihr auch im Startup wart und das machen musstet, sehr lange. Das nimmt ja unheimlich viel Zeit weg. Oder ich erinnere mich an Zeiten, wo ich Gehaltszettel per Hand verteilt habe im Unternehmen. Das war verrückt. Da bin ich durch die Flure gelaufen und habe Gehaltszettel verteilt. Und wenn man das alles nicht mehr macht, sondern wenn die Leute den Gehaltszettel sich selber im System runterladen können, wenn es Self-Services gibt, finde ich, können wir anfangen, die richtig wertschöpfende HR-Arbeit zu machen. Dann können wir drüber reden, wie geht mein Performance-Management, wie kann ich die Orga weiterentwickeln? Was sind vielleicht Learning und Developments, die ich entwickeln kann? Das heißt, für mich wäre mehr Digitalisierung, weniger Manual Work, also weniger manuelle Arbeit, bedeutet für mich, die 8 Stunden, die die PersonalerInnen vor Ort sind, können für wertschöpfende People- und Culture-Arbeit genutzt werden. Weil Jenga-Turm, die Sachen müssen gut laufen, ne? Wir können nicht anfangen, den Business Run zu organisieren, wenn die Gehaltsabrechnung nicht da ist. Aber wenn du das digitalisierst, Self-Service machst, die Leute vielleicht auch durch ein smartes Intranet, so beantrage ich meinen Urlaub, Videos, du hast mehr Zeit, du kannst die coole HR-Arbeit machen, du kannst das machen, was wirklich wahrgenommen wird und am Ende auch businesskritisch ist im Sinne von Kultur und all das.
Nichts mehr hinzuzufügen. Wollen wir auf die letzte Frage eingehen, bevor wir mit unseren Rookie-Folgen am Ende sind?
Ich möchte mich gerne aus der operativen HR-Generalistenrolle hin zu einer transformierenden strategischen HR-Business-Partnerrolle entwickeln. Habt ihr ein paar Tipps, wie man sich darauf vorbereiten kann oder worauf man bei einem Jobwechsel achten sollte, wenn man diese Entwicklung im eigenen Unternehmen nicht gehen kann? Worauf sollte man gerade in der Anfangszeit den Fokus legen, um sich gut aufzustellen? Gibt es Erfahrungen aus euren eigenen Karrierewegen, die ihr teilen mögt? Also kurz zusammengefasst, wie werde ich vom Opsi zum Businesspartner?
Willst du anfangen, Anjuli?
Also das ist ja genau mein Weg. Ich kam ja aus diesem sehr operativen Service-Phone bei der KPMG und bin dann zu VP People geworden im Grunde. Und für mich war der Motivator oder der Weg dahin immer das, dass ich gesagt habe, ich bin diejenige, die diese People-Perspektive mitbringt. Also ich bin diejenige oder in meiner Rolle als HR bin ich die Person, die sicherstellt, dass der People-Teil mitgedacht wird. Und der ist für mich immer viel, viel mehr gewesen als die Gehaltsabrechnung. Und deswegen rede ich auch immer so viel davon, dass die Basics stimmen müssen und ihr euch Zeit erschaffen müsst durch Skalierung, damit ihr in diese Rolle wachsen könnt. Weil, ganz oft schon gesagt, die Gehaltsabrechnung muss stimmen, damit ihr überhaupt darüber nachdenken könnt, ist die Führungsspanne in unserem Unternehmen so, dass Mitarbeitende gut betreut werden, um ein Beispiel zu nehmen. Und das war für mich immer wichtig. Das heißt, was ich machen würde, ist, ich würde einmal verstehen, weil das musst du verstehen, damit du strategisch reden kannst, wie läuft denn die operative HR? Also wie läuft eine Gehaltsabrechnung? Was sind SV-Beiträge? Was ist die Märzklausel? Darf ich Handys verschenken oder nicht? Das müsst ihr euch ranschaffen, damit ihr ernst genommen werdet. Weil ihr könnt ja nicht anfangen, über strategisches HR zu reden und sagen, hey, komm, wir schenken allen Leuten ein iPhone 7, wenn das Jahr gut gelaufen ist. Versteuert das nicht korrekt. Die Prüfung kommt und ihr habt es vorgeschlagen, niemand wird euch mehr ernst nehmen. Die Annika lacht. Das wäre mir wichtig. Also know your basic, wisst ein bisschen was vom Arbeitsrecht, wisst ein bisschen was vom Steuerrecht, kennt diese ganzen AGG-Sachen, damit ihr wisst, wovon ihr redet. Und dann müsst ihr euch strategisch aufstellen, indem ihr es auch mal unbequem sagt. Also es gibt eine neue Strategie und ich habe mich dann hingestellt und habe gesagt, hey, aus People-Sicht wird das so und so aufgenommen werden. Oder wenn wir das so kommunizieren, dann könnten Leute das und das hören. Lasst uns da nochmal drüber nachdenken. Und das war für mich der Weg, strategisch wahrgenommen zu werden, dass ich einfach immer die Stimme aus der operativen HR- und People-Perspektive war. Ganz wichtig, es kann auch mal unbequem sein. Es ist nicht immer, alle finden das toll, was man sagt. Für mich wäre vom Opsi zum Strategen der Weg, learn your basics, kenn deine wichtigsten anschließenden Themen. Das bedeutet nicht, dass ihr ein Arbeitsrechtler oder eine Arbeitsrechtlerin sein müsst, aber kennt die wichtigsten Themen im Finance-Team, weil mit denen arbeitet ihr ganz, ganz viel zusammen. Und das sind ja gleich die Bereiche, wo ihr dann strategischer werdet, wenn ihr bereichsübergreifend arbeitet. Also wenn ich mit der Finance vernünftig über den Jahresabschluss reden kann, werden die mich auch in anderen Themen ernster nehmen. Das aus der Perspektive ins Opsi rein. Annika, vielleicht du nochmal aus der Berater in die strategische?
Genau, bei mir war es ja andersrum. Ich kam aus der Beratung und habe dann mit die operative Verantwortung für eine HR-Funktion übernommen. Ich muss dem trotzdem beipflichten, was Anjuli dazu sagt. Die ersten Monate bei mir in der strategischen Rolle bestanden darin, die Basics zu lernen. Also wirklich zu sagen, natürlich konnte ich irgendwie grob den technischen Part der Payroll, also wirklich, wie sprechen die Systeme miteinander, aber mich da wirklich reinzufuchsen und vor allem auch in die Richtung nicht eitel zu sein, zu sagen, weiß ich nicht, muss ich reinschauen so und von eurem Team zu lernen. Und auch da kann ich jetzt als Tipp geben, ich bin bereits in eine recht große Organisation mit so knapp 800 Mitarbeitenden gekommen, als wir gestartet haben. Das heißt, da hatte ich bereits Experten, Expertinnen für Payroll, für Arbeitsrecht und konnte mich dadurch total gut da reinfuchsen. Wäre es jetzt eine gute Idee gewesen, von mir in 50 Personen Startup so zu gehen? Wahrscheinlich eher nicht, weil mir dafür viel zu sehr das Basic-Wissen gefehlt hat. Also von daher, tackelt wirklich die Basics, seht zu, dass die sitzen und danach ist das Thema, ihr solltet bei strategischen Themen nicht anfangen und einfach nur sagen, damit ihr dabei seid, damit ihr am Tisch seid, sondern bringt immer zu den Themen einen Mehrwert aus eurer Perspektive beziehungsweise aus der Mitarbeitenden und arbeitet euch da Step by Step vor.
Was mir da noch einfällt, ich habe jetzt ein paar Mal für PersonalerInnen, die sich weiterentwickeln wollen, so Workshops gemacht. Ich habe das Admin mit Anjuli genannt, wo man einmal genau über diese Basics redet. So, was sind die Must-Know-Legal-Sachen? Was sind die Must-Know-Exit- und Vertragsmanagement-Sachen? Das hat auch ganz gut funktioniert, damit man zumindest mal die Basics macht und dann in das Strategische kann. Und mit dieser schamlosen Eigenwerbung verabschiede ich euch in eine erfolgreiche Personalwoche, wie ich hoffe. Liebe Rookies, liebe Kim, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für schon das zweite Mal uns ganz, ganz fantastische Fragen stellen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hoffen, dass wir eure Fragen beantworten konnten. Wir hoffen auch, dass es für alle anderen da draußen spannend und aufregend und schön war. Liebe Annika, dir eine fantastische Woche und wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche zum Auftakt der dritten Staffel von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast.
Ich freue mich sehr. Es hat mir auch heute wieder riesengroßen Spaß gemacht. Und ja, freue mich einfach sehr auf die dritte Staffel.